Mut gehört zum Leben mit Gott dazu. Wenn wir in der Bibel lesen, dann treffen wir einen Haufen mutige Menschen an. Wir treffen einen Noah, der den Mut hatte, ein grosses Schiff auf trockenes Land zu bauen. Wir treffen den Abraham, der den Mut hatte, alle Konventionen hinter sich zu lassen, alles, was er kennt, hinter sich zu lassen und einem Versprechen zu vertrauen, das unrealistisch scheint. Wir treffen den David, der einen übermächtigen Gegner besiegt. Wir treffen die Propheten, die den Mut haben, zum Gottes Wort zu Menschen zu sprechen, die diese Wahrheiten nicht hören wollen. Wir treffen extrem viele mutige Menschen in der Bibel an. Und auch der Autor vom Hebräerbrief ist einverstanden mit der Ansicht, dass es in der Bibel sehr viele mutige Menschen gibt. Und in Hebräer 11 beschreibt er eine Art Ahnengalerie von vielen mutigen Vorvätern der Bibel. Und im Hebräer 12 münzt er dann den ganzen kumulierten Mut auf uns selber. Er sagt, dass wir dazu berufen sind, diesen Ahnen, diesen Vorvätern, diesen mutigen Menschen nachzufolgen und mit dem Blick auf Jesus genauso mutig unser Leben zu leben. Und ich weiss nicht, vielleicht haben wir ein paar Leute bei uns im Saal, die jetzt denken, ach, Mut, ich bin nicht mutig. Ich will gar nicht mutig sein. Ich will eigentlich lieber glücklich sein, zufrieden sein, ein angenehmes Leben leben. Und ich glaube, das entspricht schon sehr der Kultur der Schweiz und dieser Zeit, dass die Schweizer sind halt schon ein bisschen ein Völkchen vom geringsten Widerstand und ein Völkchen vom Kompromiss. Aber wir möchten dich bitten, wenn du vielleicht ein bisschen so denkst oder vielleicht auch nur so fühlst und anders denkst, bleib bei uns, lass uns zu, weil wir möchten euch heute schmackhaft machen, was es bringt, wenn man ein mutiges Leben lebt und wie wir ein mutiges Leben leben können. Und wir machen das anhand der Geschichte von einem Feigling.
Unser Feigling befindet sich in einer speziellen Situation. Es ist ein Israelit und er befindet sich in der Geschichte von Israel an einem Punkt, wo es dem Volk Israel gerade einmal wieder nicht so sehr gut geht. Und ich tue gerade schon vorlesen, was zur Situation war, wo sich unser Held und mit ihm das ganze Volk von Israel drinnen befunden hat. Das kann man anlesen im Richter 6, Vers 6 bis 7. Dort wird die Situation folgendermaßen beschrieben. Immer wieder, immer wenn sie, das sind die Israeliten, ihre Felder in der Ebene bestellt hatten, kamen die Midianiter, die Amalekiter und andere Völker aus dem Osten, machten sich im Land breit und vernichteten die ganze Ernte bis nach Gaza am Mittelmeer. Sie ließen nichts übrig, wovon das Volk Israel sich ernähren konnte, und raubten auch alle Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten fielen sie immer wie Heuschreckenschwärme über Israel her. Niemand konnte sie und ihre Kamele zählen. So drangen sie immer wieder ins Land ein und verwüsteten es. Die Israeliten gerieten dadurch tief ins Elend. Also zusammengefasst könnte man die Situation der Israeliten beschreiben mit einfach schwer im Elend sind die Israeliten gewesen. Das ist die Situation von der Nation von Israel. Es sind Stämme aus dem Osten gekommen und die haben sich zur Angewohnheit gemacht, Nomadenstämme, die pflanzen selber nichts an und die sind stärker und die haben gemerkt, wieso würden wir auch anpflanzen? Da gibt es ja Israeliten und andere sesshafte Nationen, die pflanzen da, wir gehen einfach und rauben denen alles, was sie haben. Und das ist die Situation, unter der das Volk Israel gelitten hat. Das ist die Situation, die politische Situation. Jetzt kommt unser Feigling. Und er hat eine Begegnung mit Gott. Und die Begegnung mit Gott findet an einem speziellen Ort statt. Und wenn du das in der Bibel zum ersten Mal liest, fällt dir das vielleicht gar nicht auf. Aber die Begegnung ist in einer Weinkälterei. Und ich habe euch jetzt schnell ein Bild mitgebracht von einer historischen Weinkälterei. Also das ist eine Weinkälterei aus dem 9. Jahrhundert vor Christus aus Israel. So hat das ausgesehen. Also Ehrlich gesagt, ich weiss auch nicht genau, wie das funktioniert oder wie das genau ausgeht. Also für mich ist das nicht viel mehr als einfach ein Loch im Boden, oder? Ich weiss nicht, vielleicht gibt es Weinkenner, die das noch besser erklären könnten und sich mit dem auskennen. Aber das ist der Ort, wo unser Feigling eine Begegnung hat mit Gott.
Im Richter 6, 11 und 12 lesen wir: Der Engel des Herrn kam nach Ophra und setzte sich unter eine Eiche auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abieser. Joas Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einem Kelter, um das Getreide vor den Midianiten in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte: Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Und die Reaktion von Gideon wird wahrscheinlich gewesen sein: Welche starke Kämpfer? Weil mich kannst du ja wohl nicht meinen. Ich hocke gerade in einem Loch und verstecke mich vor den Midianiter. Er sagt dann: Ich bin der Kleinste von den Kleinen und der Jüngste von meiner Familie. Und ich glaube nicht, dass du mich kannst gemeint haben mit einem starken Kämpfer. Vielleicht noch zur Erklärung: Normalerweise wäre Weizendreschen wär auf einem grossen, offenen Platz, weil es viel Platz braucht, um das zu machen. Und er schafft es irgendwie, das in diesem kleinen Loch mehr oder weniger gut zu machen, aus Angst. Und in dieser Begegnung inne sagt der Engel vom Herr: Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Und der Gideon ist kein Hero, er ist eher ein Zero, er ist kein Held, er ist eher ein Null, auf Deutsch gesagt. Und trotzdem wählt Gott ihn aus. Man könnte sagen, der Gideon ist ein Schweizer. Weil er bringt verschiedene Ausreden, warum er eben nicht geeignet ist. Ich bin der Kleinste, ich bin der Jüngste, ich bin unwichtig. Aber Gott besteht darauf. Er sagt: Du kannst das, du bist stark, weil ich zu dir stehe. Und der Gideon bittet dann um ein Wunder, dass er auch wirklich erkennen kann, dass der Engel vom Herr wirklich von Gott kommt. Und Gott gibt ihm auch das Wunder. Und der Gideon erkennt, dass das wirklich der Gott vom Frieden ist.
Das Wunder ist, er bringt ihm ein Opfer dar, legt das auf einen Stein und aus dem Stein daraus kommt Feuer und verschlingt das Essen. Das vergisst man manchmal, wenn man die Geschichte von Gideon liest. Das ist das erste Mal, wo der Gideon merkt: Okay, das ist tatsächlich der lebendige Gott, der da mit mir redet und mir einen Auftrag gibt. Und der Gideon fasst jetzt seinen allerersten Auftrag. Und der Auftrag ist folgendes: Gott sagt: Schau, auf dem Grundstück von deinem Vater steht am einen Ende ein Tempel, also ein Altar, wo geweiht ist am Baal. Und daneben gibt es eine Säule, wo geweiht ist an einer Götzenstatue. Das ist eine Götzenstatue. Und er gibt am Gideon den Auftrag und sagt: Dein Job ist jetzt, du gehst dort her, du reissest die nieder, du machst den Altar und die Säule kaputt, den heiligen Pfahl reissest du nieder, bau dort einen Altar und schlacht einen Stier mir zur Ehre. Und weil der Gideon halt ein Feigling ist, sagt er zwar ja, aber er macht es mitten in der Nacht, wo es niemand sieht. Er sammelt schnell 10 Leute und sagt: Okay, Jungs, wir gehen das jetzt machen. Aber weil wir nicht so genau wissen, wie das ankommt, machen wir es in der Nacht, wo es auch ja niemand sieht. Und am nächsten Morgen sind die Israeliten nicht sehr erfreut, wo sie die Zerstörung feststellen. Und es bricht ein Aufruhr aus und die Leute fangen an zu fragen: Wer hat das gemacht? Wer ist das gewesen, wo der Altar niedergerissen hat? Wer hat die Zerstörung gebracht? Und ich weiss nicht, wie genau das rausgekommen ist. Auf jeden Fall einer von diesen 10 wird es wohl irgendjemandem gesagt haben. Es geht nicht lang und sie finden es raus. Es war der Gideon gewesen. Und jetzt wird bewaffnet, oder? Alle bewaffnen sich mit Heugabeln und Fackeln und sie ziehen so feierlich zum Haus vom Gideon und klopfen an die Tür und sagen: So, wo ist der Gideon, der das kaputt gemacht hat? Wir haben das Wörtchen zu reden mit dem. Und der Gideon, ja, er ist ja halt ein Feigling, gell? Was macht er? Ich weiss nicht, ob er wieder in die Weinkälterei gegangen ist, so sein Lieblingsort, wieder zurück ins Loch. Auf jeden Fall lesen wir in der Bibel, dass nicht er der war, der den Konflikt gehandelt hat, sondern sein Papi hat jetzt müssen gehen und den Konflikt für den Gideon lösen.
Der erste Auftrag, der ist eigentlich mehr so man könnte sagen, eine kleine Übung gewesen. Aber nachher wird es ernst. Die Midianiter und ihre Verbündeten versammeln sich und es bricht ein Krieg aus. Und Gott beruft den Gideon, um sein Volk zu befreien. Der Gideon reagiert wie ein Feigling und möchte gern nochmal ein Wunder haben von Gott. Und das Mal sagt er, ich nehme frisch geschorenes Schaffell und lege das auf den Boden. Und am nächsten Morgen gehe ich schauen. Und wenn nur das Schaffell nass ist und rundum alles trocken vom Tau, also nur der Tau sammelt sich nur im Schaffell inne, dann glaube ich, dass du wirklich mich möchtest brauchen, um mein Volk zu befreien. Vielleicht als kleine Background-Info, frisch geschorenes Schaffell hat immer Lanolin drin, das tut Wasser abweisen. Das heisst, ein frisch geschorenes Schaffell wird eigentlich nie Wasser aufsaugen. Das heisst, es ist wirklich ein Wunder, es ist nicht einfach Zufall. Und dann kommt er am Morgen und drückt das Schaffell aus und da steht in der Bibel, dass er eine ganze Schüssel mit Wasser füllt aus dem Wasser, das im Schaffell war. Gideon ist noch nicht ganz genug und er denkt, ja, vielleicht ist das ja einfach ein spezielles Schaffell gewesen. Er sagt am nächsten Morgen, ich lege das Schaffell nochmal raus, Gott, wenn das mal das Schaffell trocken ist und rundum den Boden alles nass vom Tau, dann glaube ich wirklich, dass du mich berufen hast, um mein Volk zu beschützen. Und am nächsten Morgen, Gott tut das Wunder auch wieder, Schaffell trocken, der Boden ist nass. Und wenn man so in der Bibel liest, dann wird eins klar, der Gideon scheint irgendwie für uns menschliche Sicht nicht die beste Wahl zu sein, um sein Volk zu befreien, um diesen Auftrag zu erfüllen. Aber wieso wählt Gott einen Feigling? Wieso wählt Gott einen Angsthase? Wenn du mich fragst, der Vater, wenn man liest, wie der den Gideon verteidigt und sagt, ja, der Baal kann sich ja selber am Gideon rächen, ihr müsst ja gar nicht kommen, und wie er da redet, erscheint eigentlich die bessere Wahl für diesen Auftrag. Aber Gott hat trotzdem den Gideon gewählt. Er wählt den Mutlosen. Was ist es, was den Gideon ausmacht? Was sieht Gott im Gideon? Um diese Frage zu beantworten, lesen wir jetzt ein paar Bibelstellen. Der Herr versprach, ich stehe dir bei. Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun.
Der Herr sprach. Da sprach der Herr zu Gideon. Durch die 300 Männer, die das Wasser aus der Hand getrunken haben, werde ich Israel befreien und die Midianiter in deine Gewalt geben.
In der Nacht sprach der Herr zu Gideon, greif die Midianiter an, ich gebe ihr Lager in deine Gewalt.
Gideon kam ganz nahe an die feindlichen Soldaten heran und hörte, wie ein Mann gerade zu seinem Kameraden sagte, ich muss dir etwas erzählen. Ich habe geträumt, dass ein riesiges Gerstenbrot in unser Lager gerollt ist. Es hat ein Zelt getroffen und umgerissen. Alles flog durcheinander und stürzte zu Boden. Der andere erwiderte, das kann nur eins bedeuten, das Schwert des Israeliten Gideons, des Sohnes von Joasch. Gott wird ihm den Sieg über uns Midianiter und unser ganzes Lager schenken. Als Gideon den Traum und die Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und betete Gott an. Dann kehrte er ins israelitische Lager zurück und rief, «Los, der Herr gibt die Midianiter in eure Gewalt!» Und da hörst ein Feigling mutig zu sagen, zu proklamieren mit dem eigenen Maul, «Los, der Herr gibt uns den Sieg!» Da ist aus dem Feigling ein mutiger Mann geworden, der vorangeht und sagt, ich glaube, dass das, was Gott gesagt hat, Realität wird. Und wir glauben von ganzem Herzen, wenn du die Bibel liest, wie das ist, der Gideon ist deutlich, klar, das zeichnet das Bild in der Bibel. Ein Mensch, der überhaupt nicht auszeichnet ist von persönlichem Mut, der nicht irgendetwas zu bringen hat oder der irgendwie könnte sich auszeichnen durch persönliche Qualifikationen. Wir glauben, der Gideon hatte etwas gehabt. Und das ist eine Vision von Gott. Das war es, was Gideon hatte. Gott hat versprochen am Gideon, ich werde dir den Sieg geben. Gott hat gesagt, du wirst den Sieg erringen. Dreimal findest du, wie Gott am Gideon sagt. Und dann macht er sogar noch etwas Krasseres. Er führt den Gideon als feindlichen Lager dran an und er zeigt ihm eine Vision, wie es könnte sein. Und zwar nicht aus irgendeinem Maul, sondern aus dem Maul vom Feind. Kommt das Bild für den Gideon. Und er sieht, wie das Gerstenbrot in das Zeltlager drin hineinrollt. Und wie das dort Zerstörung und Verwüstung anrichtet. Und wie er schlussendlich den Sieg erringt. Und wir sind überzeugt, das war es, wo der Gideon plötzlich mutig werden lassen hat. Und wenn er gesagt hat, Gott, wenn du es bist, und wenn du es sagst, und wenn du es zeigst, und wenn du Vision gibst, und wenn du Bilder zeigst, dann kann ich nicht mehr anders, als einfach sagen, los, wir gehen. Gott wird uns den Sieg schenken. Und was der Gideon macht, ist eigentlich eine Selbstmordmission. Er geht tatsächlich mit 300 Soldaten und greift ein Lager von Feinden an, wo unzählbar war. Wie kann das sein, dass einer, der sich im Loch versteckt, dass einer, der nicht ein Zeichen braucht, nicht zwei, sondern dreimal für Zeichen bittet, der sich in der Nacht geht verstecken, der den Papi schickt, wenn es Konfrontation gibt, wie wird aus so einem Mann plötzlich ein mutiger Krieger, der vorwärts geht? Weil Gott ihm eine Vision gezeigt hat.
Wir glauben, dass das heute auch noch so ist. Wir glauben, dass das, was zu der Zeit von Gideon wahr war, heutzutage auch noch wahr ist. Wir glauben, dass Vision zu Mut führt. Wir glauben, dass wenn Gott uns eine Vision zeigt, dann werden wir Mut finden, um unsere Hindernisse zu überwinden, weil wir sehen, was das Ziel ist. Weil wir können über das Hindernis hineinschauen und sehen, was Gott Grosses geplant hat für unser eigenes Leben, für unsere Kirche, für unsere Nation. Wenn Gott Vision gibt, dann wird selbst der Feigling zum Held.
Wir haben das selber so immer wieder dürfen erleben. Wo Gott uns zum ersten Mal Vision gezeigt hat, für mich war das, als ich glaube, ich war dort etwa 16 gsi. Ich bin noch in die Bits, zu Wettigen gegangen und ich möchte mich erinnern an einen Tag, wo ich dort auf dem Mühle gehockt bin. Und es war wirklich, als hätte Gott mir etwas gezeigt. Nämlich sein Wunsch, sein Herzschlag für die Schweiz. Und es ist schwierig, das in Worten zu beschreiben, wie das war. Aber ich möchte mich noch erinnern, ich war überfordert, ich hatte Angst. Und ich habe gefunden, das kann gar nicht sein. Aber trotzdem ist irgendetwas in mein Herz hineingekommen. Und ich habe angefangen zu beschliessen, dass ich dieser Vision möchte glauben, dass Gott noch nicht fertig ist mit der Schweiz. Ich stand heute da und glaube von ganzem Herzen daran, dass Gott möchte Erweckung bringen in der Schweiz. Das war etwas, was Gott in mein Herz reingetan hat, was er mir gezeigt hat, was er immer wieder bestätigt hat. Und es hat uns Mut gegeben, zum Schritt zu gehen, wo wir selber sonst eigentlich nie wären gegangen, nicht hätten wollen machen. Gott hat uns gerufen an ein College in Australien und der Weg dorthin ist gepflastert mit Hindernissen. Und der einzige Grund, wieso wir trotzdem gegangen sind, ist einfach, weil Gott geredet hat, weil er eine Vision gezeigt hat, weil er etwas in unserem Herzen da hat, wo einen Hunger und eine Sehnsucht nach mehr ausgelöst hat. Und wir haben gesagt, wir gehen trotzdem, auch wenn Hindernisse da sind.
Wir haben gesagt, wir wollen sehen, wie Menschen zu Haufen Jesus kennenlernen. Wie Menschen ihr Leben Jesus geben. Und zwar nicht nur einmal, sondern viel und aufs Mal und jede Woche und immer wieder. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir möchten an das Hillsong College gehen möchten, weil wir das Gerücht gehört haben, dass das dort eben wirklich passiert. Und ich kann mich noch erinnern, ich weiss noch, wie wir am Flughafen waren und ich weiss noch, wir waren durch die Passkontrolle durch und mir ist aufgefallen, oh Scheiße, ich habe etwas vergessen. Ich weiß nicht mehr ganz sicher, was es war. Ich glaube, es war meine Brille oder Kontaktlinse. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe etwas vergessen, etwas Wichtiges, das ich gebraucht habe. Und ich bin einfach am Boden gefallen und habe angefangen zu brüllen und brüllen. Und die Leute sind irgendwie neben durchgelaufen und haben mich gekommen. Ich habe nicht mehr mögen. Ich habe nicht mehr können. Ich habe nicht gewusst, wie ich wieder aufstehen soll und weiterlaufen. Ich wollte umkehren und heimgehen zur Mami. Aber ich habe daran gedacht, was uns erwartet. Und ich habe daran gedacht, was Gott uns gerufen hat, zu machen mit unserem Leben. Und ich bin wieder aufgestanden, habe dann übrigens gemerkt, dass ich es trotzdem nicht vergessen habe. Und bin oh well. Und bin im Flieger gestiegen und auf Australien geflogen. Und in Australien war einer meiner ersten Aufträge. Ich musste einen Sektor bekommen vom Auditorium und ich musste während dem Aufruf, wo sie auf der Bühne aufgerufen haben, ob jemand möchte sein Leben Jesus geben mit Handzeichen, ich musste dort stehen und schauen, ob jemand die Hand aufstreckt. Und ich hatte da Bibeln in der Hand und mein Auftrag war, zu diesen Personen hinzugehen. Wir merken, wer das ist, zu diesen Personen hinzugehen und denen für sie beten, eine Bibel schenken und ihre Daten aufzunehmen, dass wir sie kontaktieren können, wenn sie das möchten. Und ich bin so nervös gewesen. Ich bin so nervös. Ich weiss noch, ich bin dort gestanden beim ersten Mal und ich habe nicht gewusst, ob ich hoffen soll, dass bitte niemand in meinem Sektor aufstreckt oder ob ich hoffen soll, weil ich immer schon gehofft habe, dass ganz viele aufstrecken. Und ich weiss noch den Moment, wo ich die Hände aufgehen gesehen habe und es ist mir einfach egal gewesen. Es ist mir egal gewesen, meine eigene Schüchternheit, die ich eigentlich immer inne habe, habe ich einfach auf die Seite gelegt. Meine Unsicherheit mit dem Englisch, dass ich jetzt muss mit irgendwelchen Leuten reden, die, weiss ich, was für einen Akzent vielleicht haben und ich verstehe sie vielleicht nicht und ich muss mit denen jetzt irgendwie reden. Aber ich habe es einfach gemacht, es ist mir nachher einfach egal gewesen, weil mein Herz hat sich so mega gefüllt mit einer tiefen Freude, dass jemand sich für Jesus entschieden hat. Und Woche für Woche durfte ich miterleben, wie Menschen ihre Hand erheben. Und mein Auftrag war nachher auch noch, die Karten, die sie ausgefüllt haben, ins System eintragen. Und jede Woche habe ich einen ganzen Stapel von Karten bekommen, die für Leben stehen, die sich Jesus hergegeben haben. Und Woche für Woche war ich berührt, für wie viele Menschen als ihr Leben Jesus geben. Und Woche für Woche habe ich das Flüstern von Gott in meinem Herz gehört. Ich bin der gleich. Dort in Hillsong und da in der Schweiz. Ich bin der gleich in der FEG. Ich bin der gleich da im Kreuzpunkt. Wir haben den gleichen Gott und wir haben die gleiche Vision. Und ich glaube, dass das auch da kann zur absoluten Realität werden.
Und das ist der Grund, wieso, dass wir nach dieser Zeit in Australien wieder zurückgekommen sind in die Schweiz. Das hat Mut gebraucht, um zu sagen, okay, wir kommen und wir möchten uns in Dienst stellen von dieser lokalen Kirche. Der Grund, wieso wir das gemacht haben, ist einmal mehr, weil Gott unsere Vision gezeigt hat. Er hat geredet am Freitag, um 2 Uhr am Morgen in der Nacht, hat er geredet und gesagt, geht dort her, ich habe einen Plan für den Kreuzpunkt in Wettigen. Und wir wollen die Pläne sehen Realität werden. Das ist der Grund, wieso wir das Zweite gefunden haben. Wir wollen da stehen und euch von diesen Visionen erzählen. Nicht, weil wir irgendwie speziell wären oder irgendetwas. Hey, ich meine, wir können uns gut identifizieren mit dem Gideon, der gerne Zeichen um Zeichen um Zeichen hat. Aber trotzdem glauben wir von ganzem Herzen, dass Gott da im Kreuzpunkt Pläne hat für die Zukunft. Und wir sind da, weil es in dieser Kirche eine Leitung gibt, die sagt, wir haben eine Vision. Und wir planen mutige Sachen. Das war der Grund, wieso wir haben können sagen, ja, wir wollen da herkommen und wir wollen in dieser Kirche dienen.
Ich glaube, dass wenn ein Mensch Jesus begegnet, dass wenn ein Mensch sich von Jesus berühren und verändern lässt, ich glaube, dass der Mensch nachher besser wird. Ich glaube, dass es unsere Kultur, unsere Nation, unsere Region verändert, wenn Menschen zu Jesus finden. Weil ich glaube, dass wenn Menschen aufhören, an sich selber zu denken und anfangen, an ihre Nächsten zu denken und das fangen an zu umsetzen, was Jesus predigt hat, dann wird unsere Welt besser. Und ich will das sehen. Ich glaube, dass Gott einen Plan hat für unsere Kirche. Und ich möchte euch bitten, heute Morgen, dass ihr euch überlegt, ob ihr euch möchtet auch hinter die Vision stellen, die der Kreuzpunkt hat. Es wäre so einfach, jetzt einen Aufruf zu machen und euch zu bitten, die mutigen Schritte in eurem Alltag zu gehen, die vor euch stehen. Und natürlich wünschen wir euch, dass ihr das macht. Aber wir bitten euch heute Morgen, dass ihr euch überlegt, möchtet ihr zu diesen 300 gehören? Möchtet ihr euch hinter die Kirche stellen? Möchtet ihr auch die Vision gesehen wahr werden? Könnt ihr euch mutig werden lassen? vom Versprechen, das Gott uns gegeben hat. Und ich bin überzeugt, Gott wird es euch auch geben, wenn ihr danach fragt.
Er hat Pläne für die Schweiz. Und wir sind mutig genug, heute Morgen zu sagen, dass wir überzeugt sind, dass Gott gesagt hat, dass er Erweckung bringen möchte in die Schweiz. Und ich habe gefunden, hey, wenn Gott du das machst, dann möchte ich in der ersten Reihe sein. Ich habe das selber gesehen, mit meinen eigenen Augen. Ich will das erleben, wie das wird sein, wenn Tausende von Menschen hier in unserer Region, hier im Kreuzpunkt, zum Glauben kommen. Und unsere Frage für dich heute Morgen ist, möchtest du das auch? Bist du auch dabei? Es wird Mut brauchen. Vielleicht bist du die Person, die wie Tunja dann eines Tages da wird stehen und weiss, okay, jetzt gehe ich dann gerade auf Menschen zu und ich rede mit denen über Jesus. Vielleicht wird es dich das ein oder andere Mal aus unserer Komfortzone rausbringen. Das bedeutet das halt einfach, das gehört dazu. Und wenn du jetzt heute Morgen da bist und sagst, ja, ich möchte das und ich möchte mich eins machen mit der Vision von dieser Kirche, die wir als Leitung haben in dieser Kirche, dann behalte es nicht für dich, sondern sag es jemandem. Komm dann entweder auf Tunja zu, komm auf mich zu, komm auf irgendjemanden von der Pastoren zu, komm auf jemanden von der Gemeindeleitung zu und sag einfach mal, ich bin dabei. Ich mache mich eins mit dieser Vision und ich möchte auch erleben, wie bei uns im Kreuzpunkt Tausende von Menschen zum Glauben kommen. Wie Gott die Nation umkrempelt und unsere Region mit Hoffnung erfüllt. Ich möchte jetzt einsteigen in eine Zeit vom Lobpreis. Die Band darf sich gerne parat machen. Wir dürfen jetzt einfach unserem Jesus nochmal Danke sagen, vor ihn kommen. Vielleicht möchtest du die Frage dir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Hast du auch Glauben an eine Vision? Hast du auch gehört, was Gott gesagt hat über diese Region? Und bist du bereit, dich verändern zu lassen? Und möchtest du auch ein Feigling sein, der mutig wird? Nicht, weil das irgendwie aus uns rauskommt, sondern weil Gott gesagt hat und weil er etwas gezeigt hat.